Es lohnt sich noch, dass ich allen ein gutes neues Jahr wünsche. Ein Jahr, das unter dem Segen Gottes steht und das in der Hinsicht, die für euch wichtig ist, ein gutes Jahr wird. Zwei Vorbemerkungen noch. Ich werde jetzt schon angekündigt als René. Das deutet auf eine gewisse Vertrautheit und Brüderlichkeit hin. Das kommt mir sehr entgegen. Ja, ich hoffe, je älter ich werde, desto brüderlicher zu werden. Ich habe ein Thema gewählt, was wird aus Weihnachten, indem ich über einige Worte der Weihnachtsgeschichte spreche, habe mich aber jetzt entschlossen, die im Laufe der Ansprache vorzulesen und nicht jetzt im Ganzen. So hat keiner Mühe, sie von vornherein zu vergessen. Frohe Weihnachten gehabt zu haben. So sagt man in meiner Heimat im Ruhrgebiet, ne? Wenn man sich so nach Weihnachten trifft. Und das macht deutlich, Weihnachten ist vorbei. Das gilt für das ursprüngliche Weihnachtsfest, ursprüngliche Weihnachten, die heilige Nacht, und das gilt für Weihnachten 2018. Und das hat mich genau auf die Frage gebracht, was wird eigentlich aus Weihnachten? Weihnachten, das wir feiern, ist ja so eine Art Ausnahmezustand auf den verschiedensten Ebenen. Ich möchte das ein bisschen deutlich machen. Weihnachten ist bei uns ein staatlicher Feiertag, genauer gesagt zwei. In anderen Ländern, ich habe in Frankreich studiert, gibt es nur einen Tag. Und dort, wo das Christentum nicht in der Mehrheit ist, gibt es keinen Feiertag, wenn es ein normaler Werktag ist. Aber in vielen Krisen- und Kriegsgebieten wird zu Weihnachten ein Waffenstillstand zumindest ausgehandelt. Ich habe gelesen, leider ist es im letzten Jahr, letztes Weihnachten in der Ostukraine nicht gelungen, einen Waffenstillstand über Weihnachten herbeizuführen. Aber immerhin. Weihnachten, das Familienfest. Ich denke mal, dieses Fest weckt die positivsten Gefühle. Ja? Man feiert miteinander. Man spricht miteinander. Manche nach langer Zeit zum ersten Mal, weil sie sich wiedersehen, weil sie länger nicht miteinander gesprochen haben. Man interessiert sich für den anderen. Man lacht, man weint. Manche, die der Kirche sonst eher fernstehen, lassen sich dazu bewegen, sogar die Christmette zu besuchen. Christmetten sind voll, der Großkirchen. Und ich denke, wenn Weihnachten vorbei ist, dann geht so das übliche Familienleben wieder los, wie auch immer das sei. Dann die Aufmerksamkeit für sozial Schwache, die zu Weihnachten ja stark zunimmt, die sinkt danach wieder. Denke auf den früheren, eher niedrigeren Level. Auch Nichtchristen sind von Weihnachten betroffen. Ich habe zu Weihnachten mit einem unserer Geschäftsleute gesprochen, ein Türke. Und die türkische Familie kann sich dem Weihnachtsfest hier nicht entziehen. Die Kinder verlangen nach Geschenken. Sie verlangen nach einem Weihnachtsbaum. Das sind, soweit ich weiß, alles keine islamischen Traditionen. Ja, aber im besten Falle tolerieren sie es, ja, oder sie nehmen es mehr oder weniger zur Kenntnis und wenden sich dann bald wieder ihrem säkularen Alltag zu. Und ein letzter Punkt. Ihr habt ja hier eine relativ kleine Krippe. In manchen Großkirchen ist die viel größer und im Vordergrund und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und ich denke, jetzt so langsam tritt die Krippe wieder in den Hintergrund und das Kreuz erscheint. Das hat so seine Bedeutung. Was hat sich eigentlich geändert durch Weihnachten, durch die heilige Nacht, durch dieses wichtige Fest der Christenheit? Und was wird aus der Weihnachtsbotschaft? Hat das, was da passiert ist, Auswirkungen? Zunächst mal auf die Personen der Weihnachtsgeschichte, die wir alle kennen. Und dann auch auf uns, die wir heute Weihnachten feiern. Was wird aus Weihnachten? Ich möchte den Fragen nachgehen anhand einiger biblischer Worte, vor allem der Weihnachtserzählung und ihrer aktuellen Bedeutung für uns heute. Ein erstes Wort. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, auf seiner Schulter liegt die Herrschaft. Kennen manche wahrscheinlich wieder aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Also ein vorweihnachtliches Wort der Sehnsucht, der Verheißung bei den alttestamentlichen Propheten. Und wir glauben, dass sich dieses Wort in Jesus Christus erfüllt hat. In dem Kind, das in der Weihnachtskrippe geboren wird, liegt der, der von Gott her die Menschen menschlicher machen möchte, durch die Herrschaft der Liebe. Das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Und die weitere Entwicklung der Heiligen Nacht zeigt, dass das weit über eine Nacht hinausgeht. Kinder haben es so an sich, dass sie größer werden. Und der da in der Krippe liegt als kleines, hilfloses Kind, verändert sich auch. Er wird älter. Er wächst heran. Er tritt in das Licht des Tages und der Öffentlichkeit und verkündet eine merkwürdig beunruhigende und zugleich frohmachende Botschaft, nämlich Gott liebt alle Menschen. Das Neugeborene, das er war, ist ja zunächst der Inbegriff von Vertrauen und Liebe, angewiesen auf andere. Es ist die Verkörperung von Frieden, von Neuanfang. An jeder Krippe werden neue Hoffnungen geboren, an jeder Wiege. Er ist als Baby Ausdruck völliger Hilflosigkeit und Unproduktivität. Kein Mensch kann ahnen, was dieses ominöse Sternzeichen über seine Geburt in Zukunft bedeuten wird. Aber dieses Kind wird heranwachsen und sich und die Welt ein für allemal verändern. Jesus, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, ohne seinen Namen zu nennen, wird als Erwachsener deutlich machen, dass Frieden und Liebe kein Kinderspiel sind. Sie sind ernst gemeint für alle Menschen, ob klein oder groß. Er wird denen Frieden und Neuanfang verkünden, die am Ende scheinen, die von Gewalt bezwungen scheinen. Er wird die Armen selig preisen und den Wert des Menschen unabhängig von seiner Leistung. Er wird alle ansprechen, die Suchende sind, und die sich auf den Weg machen, um zu finden. Was in der Krippe beginnt, wird ihn schließlich ans Kreuz führen. Am Anfang der Stall, am Ende der Galgen. Das ist aus geschichtlichem Stoff, nicht aus dem Goldenen, den die Sage liebt. Sagt immerhin Ernst Bloch, ein deutscher neomarxistischer Philosoph. Er hat's gut begriffen. Die erste, die aus der Umgebung Jesu ahnt und spürt, dass da mehr ist, ist Maria, seine Mutter. In der Weihnachtsgeschichte wird sie erstmal sozusagen traditionell als fürsorgliche Mutter beschrieben. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Einige Verse später im zweiten Kapitel, 19:51, merkt man, dass Maria manches ahnt und voraussieht. Da heißt es nämlich, seine Mutter behielt alle diese Worte, bewahrte alles, was geschehen war und bewegte es in ihrem Herzen. Das scheint mir vor allen Dingen nach dem späteren Schicksal Jesu ein Hinweis auf seine erste Wirkung. Maria merkt sich alles. Die Geburt, das Aufwachsen, das erste Fremdwerden ihres pubertierenden Sohnes, als der im Tempel bleibt, eigenständig. Dann nachher sein schroffer Hinweis, dass diejenigen für ihn seine Familie sind, die glauben an den Abba-Gott, den er verkündigt. Bis hin eben zu seiner späteren Passion und seinem Tod am Kreuz. Maria merkt sich alles. Sie ist im Wortsinn mit dem Herzen dabei. Nicht nur, weil sie diejenige ist, die ihn, wie ein schöne Redewendung heißt, unter dem Herzen getragen hat. Wunderbares Wort. Sondern auch, weil sie diejenige ist, die glaubt und deren Herz zuhört, mitfühlt, deren Herz zerrissen wird, als ihr Sohn stirbt. Wer kann das nicht nachvollziehen? Und die dann dennoch da bleibt und bangen Herzens wartet, was weiter wird. Maria merkt sich alles. Welche Bedeutung hat Maria, die ihrem Neugeborenen ja wörtlich am nächsten steht, für uns? Man könnte so sagen, Maria ist eine, die im Wortsinne mit Leib und Leben glaubt. Glauben ist nichts anderes als mit dem Herzen hören, sein Herz dreingeben. Ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon mal gesagt, das lateinische Wort credere, Glauben, kommt von cordare und das heißt sein Herz geben. Oder, was Sie vielleicht noch besser kennen, on le voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Verzeihen Sie mir, dass ich es auf Französisch sage, ich sage es auch auf Deutsch. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Haben Sie alle schon gehört von Antoine de Saint-Exupéry. Ja? Und hier trifft das zu. Das Wort sagt uns, wie Glauben geht und was Glauben zeigt. Wer mit dem ganzen Herzen dabei ist, wer bereit ist, sein Leben einzusetzen, leibhaftig. Wer zu hören und zu glauben bereit ist, der wird wie Maria Jesus nahe bleiben, in Freud und in Leid. Und das ist es, was Maria uns zu sagen hat. Wir sollen, was uns geschieht, im Herzen bewahren und bewegen. Man könnte sagen, auch durch uns soll das Wort Gottes zur Welt kommen und leben. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, wie es die Mystiker getan haben. Wir selber können und sollen Gottesgebärer sein. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat ein Mystiker aus der Barockzeit, der aus der Heimat meiner Eltern kommt, aus Schlesien, Angelus Silesius, Johannes Scheffler mit bürgerlichem Namen gesagt, nämlich, wer Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest dennoch ewiglich verloren. Erste Wirkung der Weihnachtsgeschichte. Dann, es heißt, die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Auswirkungen hat Weihnachten, die heilige Nacht, auch auf die, die im Leben und in der Weihnachtsgeschichte sozusagen als Randgruppe auftreten, die Hirten. Man hat sie sich vorzustellen als einfache, hart arbeitende und dennoch arme, prekäre Menschen, die damalige Unterschicht. Harte Arbeit im Freien, wie es die Hirten machen, Umgang mit Tieren, das kann auch hart machen. Armut, finde ich, kann ziemlich riechen. Kann auch verhärten und missgünstig machen. Man darf nicht die Armut selig preisen. Die Armen auf eine andere Weise. Und wenn man so eher unter seinesgleichen bleibt, dann fördert das auch nicht den Umgang mit anderen Menschen. Und vor allem, was die Sprache der Hirten betrifft, wer mehr mit Tieren redet, redet anders als der, der mit Menschen Umgang hat. Es gab also damals viele Gründe, die Hirten zu meiden oder sogar zu verachten. Gut wurde also nicht von ihnen geredet. Und von anderen verflucht und verlacht zu werden, kann dazu führen, dass man selber flucht und schimpft. Ich weiß nicht, ob Sie solche Menschen kennen. Ich habe einen Freund, der bei einem Arbeiterorden, den kleinen Brüdern, ist und der in Duisburg-Marxloh wohnt. Unter Arbeitern und Ausländern. Früher war die Mehrheit Türken, die sind inzwischen abgelöst von Rumänen. Ja? Und das ist ein etwas anderes Milieu. Und wenn ich höre, wie von Menschen geredet werden, auch aufgrund ihrer Sprache, was guckst du? Dann denke ich manchmal an diese Menschen. Ja? Ich denke auch noch in einem anderen Fall an die Hirten, nämlich gab so eine Weile bei RTL Nachmittagssendungen, da wurden, man könnte sagen, Proleten eingeladen. Einfachstes Volk mit einer entsprechenden Sprache. Und die wurden, man das deutlich sagen, vorgeführt. Ja? Und dann denke ich auch manchmal an die Hirten. Und dann finde ich, dass gerade das Loben und Rühmen der Hirten das beste sprachliche Zeichen dafür ist, dass da etwas passiert ist mit ihnen. Diejenigen, die sonst eher fluchen und schimpfen, weil sie selber verflucht und verfemt Beschimpfte sind, finden auf einmal neue Worte für das, was sie sahen und miterlebt haben. Es ist alles so, wie es uns gesagt wurde. Sie rühmen und loben Gott und danken ihm auf ihre Weise. Die Ärmsten der Armen sind die ersten Adressaten dieser weltverändernden Geburt und die lässt ihre Sprache und ihr Leben anders werden. Und dazu habe ich mir gedacht, vielleicht ändern Menschen, die ganz unten sind, ihre Sprache und ihr Leben, wenn sie als Menschen wahrgenommen werden, wenn ihnen mit Respekt und mit Achtung begegnet wird. Ich habe solche Veränderungen mitbekommen. Nicht nur bei den Menschen in Marxloh, wenn die kleinen Brüder mit ihnen zusammen waren. Ich habe ähnliche Veränderungen gehört und gesehen, nachdem ich über ein Jahr lang selber Sprachkurse für Flüchtlinge gegeben habe. Vielleicht bekommen das auch die mit, die sich zu Weihnachten einsetzen, damit Menschen in prekären Verhältnissen mitfeiern können, dass sie ungewöhnlicherweise auf ihre Weise loben und rühmen und danken. Die Veränderung fängt auch mit der Sprache an. Und vielleicht kann das manche anregen, auch über Weihnachten hinaus sich zu engagieren für diejenigen, die vergessen und verachtet sind. Nächster Punkt. Da war ein großes himmlisches Heer, das lobte Gott und sprach, Friede ist auf Erden bei den Menschen seiner Gnade. Man kann sagen, diese Sätze der Weihnachtsgeschichte deuten auf eine gegenteilige Wirkung hin. Die Hirten waren im Nahbereich und hier wird von den weltweiten, globalen, die ganze Erde betreffenden Wirkungen des Weihnachtsereignisses gesprochen. Man könnte sagen, das stimmt auch heute noch. Ich habe schon erwähnt, es gibt ja zu Weihnachten in Krisen- und Kriegsgebieten wenigstens für ein paar Stunden, wenn es gelingt, einen Waffenstillstand. Vielleicht steckt dahinter eine Mischung aus Scham und Ehrfurcht vor diesem Fest des Friedens. Und es gibt historisch sogar das Phänomen des sogenannten Weihnachtsfriedens zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Es war eine damals von den Kommandierenden nicht autorisierte Waffenruhe am 24. Dezember und den folgenden Tagen an einigen Abschnitten der Westfront zwischen Deutschen und Briten. Die haben sozusagen über die Frontlinie hinweg gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Da geht's einem, glaube ich, über den Rücken. Frieden auf Erden mitten im Kriegsgeschehen. Aber natürlich wurde damals und wird heute nach solchen Stunden der weihnachtlichen Waffenruhe leider weiter geschossen, gekämpft und getötet. Aber Frieden ist möglich. Friede auf Erden ist möglich auch da, wo Unfrieden und Krieg herrschen. Und ich denke, es gibt auf allen Ebenen Menschen, die sich dafür einsetzen. Ich nenne jetzt nur ein paar Entwicklungshilfehelfer, die versuchen sozusagen, das im Keim zu ändern. Ja? Menschen, die jetzt zum Beispiel im Jemen tätig sind, wo sich eine riesige menschliche Hungerkatastrophe anbrannt. Ich wollte jetzt noch ein paar weitere Kriegsgebiete nennen und bin in der Vorbereitung ein bisschen mit meiner Frau da im Streit gewesen, die meinte, man müsste doch nicht Weihnachten jetzt auch nochmal diese ganzen Kriegs- und Krisengebiete nennen. Ich nehme das auf meine Kappe. Man kann sagen, es gibt mindestens 10 weitere Krisen- und Kriegsherde in der Welt, wo der Friede ein Fremdwort ist. Ich zähle sie nur auf. Sie kennen wahrscheinlich noch mehr. Den Bürgerkrieg in Syrien, den Terror im Irak, 17, 18 Jahre Krieg in Afghanistan, Aufstand und weitere Krise immer noch in der Ukraine, Flucht vor dem Boko Haram in Nigeria, islamistischer Terror in Mali, Kriegs- und Hungertote im Südsudan, Bürgerkrieg in Somalia, Flucht aus Libyen, Vertreibung in Myanmar und so weiter und so weiter. Es ist kein Friede auf Erden. Nein. Aber wir können Frieden schaffen. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Und für dieses Verständnis der frohen Botschaft braucht es Menschen guten Willens, Menschen seiner Gnade, wie die Engel völlig richtig singen. Die frohe Botschaft lautet nämlich, es stimmt nicht, dass nichts zu machen ist. Wenn Gott Mensch werden konnte, dann kann auch der Mensch, wenn er will, menschlich werden und Frieden schaffen. Vielleicht gibt es noch nicht genug solcher Leute. Wir könnten auch solche Menschen sein, die Frieden schaffen, egal wie. Jedem wird etwas einfallen dazu, denke ich. Nächster Punkt. Die Sterndeuter machten sich auf den Weg. Sie sahen das Kind und Maria, seine Mutter, fielen nieder und huldigten ihm, und sie zogen auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Die drei Weisen oder Magi aus dem Osten oder wie sie bei uns genannt werden, die heiligen drei Könige, sind in unsere Weihnachtsfolklore eingegangen. In meiner katholischen Gemeinde gehen heute Vormittag und Nachmittag die Kinder am Dreikönigsfest von Haus zu Haus bei denjenigen, die sich angemeldet haben. Sie singen, sammeln Spendeln für andere Kinder und schreiben an die Haustüren das bekannte C und M und B. Manche denken, das ist die Abkürzung der legendären Namen der drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar. Und für diejenigen, die es gern lateinisch haben, die Lateinkundigen, heißt das Christus Mansionem Benedicat. Christus möge dieses Haus segnen. Das ist alles bekannt. Weniger bekannt ist vielleicht, dass die heiligen drei Könige als erste Missionare der frohen Botschaft gelten. Karl Rahner, finde der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts, schrieb schon 1954 in einer kleinen Schrift zum Dreikönigsfest: So ist dieser Tag das Fest der seligen Reise des gottsuchenden Menschen auf der Pilgerschaft seines Lebens, des Menschen, der Gott findet, weil er ihn suchte. Vermutlich ein weniger bekannter Aspekt. Da gibt es Gottsucher aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur. Sie folgen einer Verheißung, sie folgen der Sehnsucht, dass da ein König geboren wird, der anders ist, mit dem etwas ganz Neues beginnt. Das Erstaunliche ist, sie finden ein Kind in einem Stall, in einer Krippe, fallen nieder, beten an, beschenken es. Sie erkennen in dem Kind sozusagen die Erfüllung ihrer Sehnsucht. Und deshalb kann man mit Rahner schon sagen, dass diese drei Könige die Offenheit und die Sehnsucht des gottsuchenden Menschen auf der Pilgerreise seines Lebens hatten. Wer weiß, es gibt viele, die zunächst mal Suchende sind, mit ganz bestimmten Vorstellungen von einem mächtigen König, auf dessen Schulter die Herrschaft ruht, sicher politisch gedacht. Diese drei Könige müssen so gedacht haben, aber sie sind nicht umsonst weise und kluge, denn sie haben dem Interesse und dem Versprechen des Herrschers, den sie befragt haben, Herodes, nicht so ganz geglaubt. Sie sind ihm nicht auf den Leim gegangen. Sie sind auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurückgekehrt. Und sie waren ebenso offen und bereitwillig, dass sie in dem armseligen Kind in der Krippe diesen König erkannt haben. Meine Frage wieder, meinen Sie, dass es solche Menschen, die Gott suchen, die sich nach einem neuen König und anderen Herrscher sehen, auch heute gibt? Aber wo, ist meine Frage, sind wir und die Kirchen offen für diese Suchenden? Wo bieten wir Raum und Diskussion für die Sehnsucht nach Sinn, Orientierung, Heil und Erlösung. Unter welchem Stern stehen unsere Kirchen? Man kann ja nicht sagen, dass unsere Kirchen Ställe sind oder Hütten. Weniger Hütten, eher Paläste, wie Georg Büchner sagt. Sind wir noch arm und offen genug für die Fremden, die vielleicht weniger als Weise, mehr als Flüchtlinge kommen, die aber auf ihre Art und Weise nach ihrer Verheißung Gott suchen? Ich denke mir manchmal, welche Impulse könnte die Mission bekommen, wenn das Zeugnis vom Mensch gewordenen Gott von Menschen käme, die sich von dem Kind Jesus in der Krippe haben überzeugen lassen und die nicht schweigen können über das, was sie erlebt haben. Also, Weihnachten ist nicht vorbei. Im Gegenteil, Weihnachten hat Auswirkungen, die seit der Geburt Jesu die Menschen und die Welt nachhaltig verändern können. Die Weihnachtsbotschaft hat Folgen. Zuallererst für unser Bild von Gott, das wir uns seitdem machen dürfen. Seine Herrschaft ist die eines Kindes und eines Gekreuzigten. Es ist die Herrschaft der Liebe, die von Anfang bis Ende auf unsere Annahme angewiesen ist. Und diese Botschaft wirkt sich aus im intimsten Innern des Menschen wie bei Maria, in der Sehnsucht der Fernen und Fremden wie bei den Sterndeutern, im Leben der einfachsten, prekären Existenzen wie bei den Hirten, aber auch im weltweiten großen politischen Zusammenhang für den Frieden auf Erden. Wo hat Weihnachten bei uns Auswirkungen? Ist es ein Fest, das auch wieder vorbeigeht, frohe Weihnachten gehabt zu haben? Oder gehören wir zu denen, die mit der frohen Botschaft weiterleben, sich selber nachhaltig verändern und vielleicht helfen, das Antlitz der Erde so zu verändern, dass man Gottes Geist spürt? Amen.